herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit einer Charaktererschaffung beschäftigen. Und zwar mit einem Charakter für das Rollenspiel Ironsworn. Ich habe das noch nie gemacht, also Stefan wird mich jetzt durchleiten, wie das geht. Aber vielleicht lohnt es sich, einmal kurz vorzustellen, wie definiert sich denn ein Charakter in Ironsworn? Was für Attribute hat er und was für andere wichtige Kennwerte hat er?
Das Wichtigste, was du wissen musst über deinen Charakter ist, du bist ein heroischer Charakter in einer kalten und rauen Welt, der auszieht, um eine Queste zu erfüllen, von der sein Schicksal abhängt.
Das klingt ein bisschen nach Pendragon, aber mehr so wie die Verfilmung, wo Till Schweiger den Sachsenhäuptling gespielt hat. Also dieses,
und hier beenden wir diese Episode bereits. Aber gut, wenn wir dich bei Pendragon haben, Daniel, dann ist schon mal viel gewonnen, setzen wir da an. Und das Wichtigste, was du hast, sind, wir haben 5 Attribute. Geschick für Schnelligkeit und Präzision, Herz für deinen Mut, Eisen für deine Stärke, deine Zähigkeit, deine Kampfkraft, Schatten für alles, was heimlich und verschlagen ist und Verstand für alles, wo ich aufmerksam sein muss und einen wachen Geist brauche. Ich habe Momentum, eine wichtige Leiste, die ich kann Momentum verbrennen, um Würfe doch noch zu schaffen, die eigentlich schon verloren hatte. Und Momentum baut sich auf, wenn ich Erfolge habe, wenn ich vorwärts komme. Das ist mein Advantage, Meter, der mir zeigt, wie gut komme ich voran in meinem Quest.
Das ist im Grunde die Leiste, wo ich eine Büroklammer dran mache. Auf der linken Seite, richtig?
Genau, das ist auf der linken Seite, die lange Leiste. Auf der rechten Seite kannst du auch eine Büroklammer verwenden, und zwar für deine 3 Statusanzeigen. Leben.
Vielleicht sogar 3 Büroklammern.
Das wäre am besten, ja. Leben bedeutet, bist du gesund oder stehst du vor dem Tod? Willen. Ja, bist du willensstark oder bist du der Verzweiflung nahe? Vorrat, ist dein Rucksack voll oder bist du kurz vorm Verhungern? Außerdem gibt es Schwächen. Wenn du also irgendwo Misserfolge hast, versagst, der Schicksal sich gegen dich wendet, kannst du vielleicht Zustände erhalten, du wirst verwundet, erschüttert oder eben unvorbereitet. Verhängnisse, vielleicht wirst du versehrt oder verdorben von der Welt oder du erhältst sogar Bürden, du bist vom Tod bist im Bann des Todes, bist gebannt oder bist gepeinigt, wenn du deine Quest nicht erfüllen kannst oder verzweifelt bist. Das hoffen wir aber, kommt alles nicht.
Es kommt natürlich ganz auf meine Quest an, ob ich verdorben werde, je nachdem, ob ich den Gral finde oder nicht.
Ja, und deine Queste trägst du im Zentrum deines Charakterbogens ein. Du hast oben, siehst oben Bande, da ist eine eigene Fortschrittsleiste, die sagt, wie gut bist du vernetzt, wie gut sind deine Kontakte mit anderen Menschen in den Eisenlanden. Und du hast, aber im Zentrum steht, wie auf dem Charakterbogen auch im Spiel, deine Eide. Du kannst oben einen Eid eintragen, sagen, wie herausfordernd ist dieser Eid und darunter die eigenen einzelnen Fortschrittsleisten, die dir zeigen, wie gut kommst du da voran.
Das ist ein sehr übersichtlicher Charakterbogen. Es gibt keine Fertigkeiten oder sowas. Und ich finde das immer so faszinierend. Da kann man sich lange mit beschäftigen, wenn man sich Charakterbögen anschaut aus verschiedenen Systemen, was wichtig ist. Ich sag mal, ich glaube, dass die Eide im Zentrum des Charakterbogens sind, ist nicht so ganz falsch, ja? Ich glaube, das ist eben der Hauptbestandteil dieses Spiels.
Absolut. Und wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, wird dieser Charakterbogen aber noch ergänzt. Dass du also keine Fertigkeiten siehst, zum Beispiel, liegt auch daran, dass deine Ressourcen deines Charakters noch nicht draufstehen, sondern das ist gewissermaßen ein Spielkartenset, aus dem du Module nimmst, mit denen du deinen Charakter zusammenbaust. Das sind kleine Spielkarten, große Module, die kann ich entweder unserer Vorstellungsaktion, unserem Shop als Karten kaufen, oder ich kann sie mir ausdrucken, sind auch alle im Buch drin, oder ich kann sie einfach notieren, sind deine Stärken, deine Fähigkeiten, besondere Skills, die du hast, die wählst du aus und legst sie neben deinen Charakterbogen sozusagen in kleineren Karten. Und so, das sind 75 Stück, sind im Buch drin und die lassen sich beliebig kombinieren. Und so entstehen dann recht unterschiedliche Charaktere mit ganz interessanten Kombinationen an Stärken und Schwächen, sodass man wirklich sehr, sehr spannende Charaktere bauen kann, die auch über diese Ressourcen direkt mit der Welt vernetzt sind, weil da stehen ja eben keine Sachen drin wie Lasergewehre, sondern das ist entsprechend alles Teile, sozusagen, die zur Spielwelt von Ironsworn gehören.
Okay, das ist sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Wie schaut es denn aus, wenn ich gerne zaubern möchte? Ist das Bestandteil des Spiels oder ist das eher etwas Ungewöhnliches, mit Magie so offen umzugehen?
Das liegt ganz bei uns. Wir können beim Worldbuilding, bei der Beschreibung unserer Spielwelt, das machen wir in einer späteren Episode vielleicht, auch entscheiden, wie viel Magie wollen wir in der Welt haben. Mhm. Prinzipiell ist es eine Fantasy-Welt, es ist Low-Fantasy, aber es ist eine Fantasy-Welt und es gibt Magie. Die Frage ist nur, wie üblich ist sie? Es gibt in Ironsworn ist Magie klassisch, aber standardmäßig ist sie selten und eher subtil. Also Feuerbälle werfen wird er jetzt nicht sein, aber jemanden verfluchen, indem man aus einem Kessel irgendwie irgendwas zusammenrührt oder ein sonderbare Totem aufstellt, das schon eher. Es wird so gehandhabt, dass ich eine besondere Art von Ressourcen habe, Kärtchen habe, die sich Rituale nennen. Und die Charaktere können verschiedene Rituale beherrschen und auf diese Weise Magie wirken.
Und da wäre wahrscheinlich dann der Verstand wichtiger für die Ausübung dieser Magie, oder?
Nicht unbedingt. Das hängt ganz von dem Zauber ab. Andere Zauber, je nachdem, was für Zauber sie sind, können auch andere Attribute ansprechen. Ja, okay. Und dadurch ist auch der sozusagen nicht jeder Zauberwirker ist gleich.
Ja. Untersuchen wir dann in vielleicht einer späteren Episode. Ja, dann lass uns doch mal einen Charakter anfangen zu bauen. Ich habe schon so eine grobe Idee, wo ich hin möchte. Und würde ich sagen, womit starten wir denn?
Wir starten damit, dass du mal mir deine grobe Idee erzählst. Stell dir mal einen Charakter vor, der in diesen rauen Eisenlanden schicksalhafte Questen erfüllen muss. Was wäre das für jemand?
Also ich fand es wahnsinnig spannend, wenn ich irgendwie so eine Art Leibwächter spiele, der so ein Wächter, vielleicht auch kein Leibwächter für eine Person, sondern war es jemand, der sich um die Wache des Dorfes gekümmert hat oder so also eine alte Tempelwache oder irgendwie sowas. Das fände ich irgendwie ganz spannend. Und ich muss ja sagen, der gut gerüstete Charakter hat mir schon immer gut gefallen. Das ist natürlich in dieser Welt was ganz Besonderes, weil Eisen ist ja doch durchaus ein rares Gut, ne?
Tempelwache, das klingt cool, ja.
Also das fände ich irgendwie ganz spannend. Vielleicht auch irgendwie so eine, ist das dann irgendwie so ein Gott oder sowas, den auch keiner mehr kennt und ich bin irgendwie der Letzte davon oder sowas und hab irgendwie auf ewig auf irgendetwas gewartet, was eintreffen soll, aber weiß nicht, meine Ablösung ist nie gekommen oder so. Weißt du, sowas in diese Richtung.
Das finde ich spannend. Lass uns das versuchen, weil gerade diese Idee, der Letzte von etwas zu sein, eignet sich für Solospiel natürlich hervorragend.
Exakt, genau so habe ich mir das überlegt, ja.
Okay, das ist gut. Dann, wie heißt der denn, der Charakter?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja sehr dankbar, dass wir das Orakel haben und ich kann ja hier Sachen auswürfeln, wenn ich mich recht entsinne, ne?
Absolut. Schlag mal die Orakeltabellen auf. Die darfst du als Spieler jederzeit auch verwenden. Die sind nicht nur für die Spielleitung und du kannst immer schauen. Es gibt dann eine große Liste, ich glaube sogar 200er Tabellen an Ironsworn-Namen, Namen aus den Eisenlanden. Da darfst du dich einfach mal austoben.
Ja gut, ich würfel einfach mal mit einem W100. Das ist eine 83. Farnir heißt er.
Farnir.
Finde ich gar nicht so schlecht, aber ich muss sagen, 87 gefällt mir noch besser. Das ist Altus. Mhm. Ich nehme Altus, finde ich besser.
Da, es gibt auf Orakeltabellen gibt es kein Cheaten. Du darfst höher oder runter und darfst auch die Würfel drehen.
Da sind aber wirklich noch ein paar andere gute Namen, weil vielleicht muss ich das, wenn wir mal ein Let's Play machen, vielleicht muss ich den Namen dann nochmal ändern. Oder er hat mehrere Namen. Aber Altus finde ich erstmal nicht schlecht.
Okay, Altus, der alte. Ist er auch alt? Der alte Tempelwächter?
Das weiß ich nicht. Okay. Ich hätte eher so mittelalt. So wie der Zwiebelritter bei Lied von Eis und Feuer. So diese Richtung. Ne? So nicht so ganz so alt, aber so die besten Jahre sind hinter ihm.
Auch ein sehr guter Schauspieler übrigens in der
Verfilmung. Wahnsinn. Ja, also auch gute Inspirationsquelle übrigens. Also ne, die Serie baut natürlich dann ab am Ende, aber so vom Gefühl her, von der Stimmung her, dieses düstere, also die Fantasy-Aspekte kehren zurück in die Welt. Das ist ganz gut gemacht, das passt gut.
Okay, da habe ich auch ein Bild schon mal im Kopf, aber das ist gut. Dann brauchen wir jetzt deine Attribute. Wie gesagt, du hast die 5 Attribute, Geschick, Herz, Eisen, Schatten und Verstand. Und du hast 5 Werte, 3, 2, 2, 1, 1 und du darfst die beliebig verteilen. Vielleicht fängst du am besten mit dem Stärksten an. Wo ist er am besten? Worin tritt er hervor?
Ich hätte Herz genommen. Das ist ja Mut und sowas. Und ich finde, das finde ich ganz passend für jemanden, der wacht.
Genau, also Herz ist Mut, Entschlossenheit, Empathie, aber auch Geselligkeit und Loyalität.
Ah, okay. Ja gut, ich hatte ihn eher so als Einzelgänger gesehen. Vielleicht ist ja dann doch Eisen besser.
Das wäre körperliche Stärke, Ausdauer, Aggressivität und Können im Nahkampf. Aber Entschlossenheit und Herz finde ich nicht so schlecht. Versuch das ruhig mal.
Dann bleiben wir mal bei dem Herz. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil es so auch diese Tapferkeit irgendwie auch dann mitschwingt und sowas.
Ja, und Loyalität. Wenn du jahrelang gewacht hast, musst du eine gewisse Art Loyalität haben. Okay, dann wäre Herz dein stärkstes
Attribut. Genau, da ist jetzt eine 3. So, dann die Zweier hätte ich jetzt gesagt, würde ich definitiv auf Eisen setzen. Einfach, weil man ja eben auch kämpfen muss. Und jetzt kommt der andere Punkt, ist eben interessant. Also ich finde sowohl Verstand finde ich interessant als auch Geschick.
Geschick wäre Schnelligkeit, Beweglichkeit und wie gut du im Fernkampf bist. Und Verstand ist deine Fertigkeit, dein Wissen und deine Beobachtungsgabe.
Ich glaube, ich würde dann doch Verstand nehmen für die zwei.
Für Tempelwache finde ich etwas Verstand und Bildung vielleicht ganz, ganz glaubwürdig, ja.
Und als Geschick und Schatten bleiben dann eins. Also Geschick, hattest du ja schon gesagt, ist ja Fernkampf. Und Schatten ist ja dann alle Dinge, die heimlich passieren sollen.
Heimlichkeit, richtig? Täuschung und List. Gibt keine Nuller und keine Minuswerte. Du bist prinzipiell erstmal kompetent. Und wie gesagt, diese Werte werden dann auf deinen Aktionswürfel angerechnet und bei dem Versuch, über die Herausforderungswürfel zu kommen. Also das ist einfach ein glatter Attributsmodifikator, den du da hast.
Das ist übrigens ein Aspekt, der durchaus bemerkenswert ist. Also du startest schon relativ kompetent hier als Figur, ja. Die Werte verbessern sich ja auch nicht unfassbar viel, ja. Also es ist nicht so eine Progression wie bei dem Schatten des Dämonenfürsten oder so, wo du auch auf Stufe 0 startest und dich dann wahnsinnig schnell weiterentwickelst, sondern du startest hier eben schon gut.
Genau, du bist ein heroischer Charakter, du bist kein Superheld, du kannst scheitern, du wirst auch scheitern, du wirst verletzt werden, du wirst unterliegen, du wirst auch mal eine Verluste einstecken müssen, aber du bist eine heldenhafte Figur. Das bist du von Anfang an, das bleibst du auch bis zum Schluss. Deswegen erzählen wir ja auch deine Geschichte, erzählst du uns deine Geschichte.
Ja, sehr gut.
Okay, da hast du deine Büroklammern zur Hand, Daniel.
Tatsächlich habe ich ein paar Büroklammern zur Hand.
Ausgezeichnet, dann sozusagen jetzt eine reine Pflichtübung. Leben, Willen und Vorrat beginnen auf plus 5.
Ja.
Dein aktuelles Momentum auf plus 2.
Ja.
Kannst du noch eintragen, das Momentum maximal plus 10 und du hast einen Basiswert. Der ist eben dieses plus 2. Wenn du Momentum ansammelst im Spiel durch Erfolge und es dann verbrennst, um einen Wurf zu schaffen, dann fällt dein Momentum wieder auf diesen Basiswert zurück.
Okay, sehr gut. Ja. Müssen überlegen, ob wir den Vorbestellern Büroklammern dazulegen. Das wäre ganz witzig, aber...
Ich habe Büroklammern gesehen, wurde im Discord geteilt. Büroklammern, die aussehen wie kleine Schwerter. Das wäre okay. ziemlich gut.
Das ist ganz gut. Ja, hier, gucken wir mal, wie es so weitergeht. Das ist ganz witzig als Idee, ja.
Okay, jetzt wird's interessant. Denn jetzt müssen wir deine Bande eintragen. Zur Erklärung... Ja. Du bist ja nicht alleine auf dieser Welt und es gibt Dinge, die dir wichtig sind, Personen, die dir wichtig sind, Gemeinschaften vielleicht. Mhm. Und du, drei Bande sollst du dir eintragen. Das sind für mich als Spielleitung natürlich Charaktere und Gemeinschaften, die ich anspielen kann, die ich nutzen kann und die zeigen mir auch, was ist dir wichtig im Leben und wohin kannst du zurückkehren, wenn deine Quest vorbei ist oder wenn du Hilfe brauchst oder wenn du dich erholen musst. Wer ist in dieser Welt sozusagen der, in dieser kalten, harten Welt, der dich kennt und den du vielleicht was bedeutest?
Ja, ich hätte gesagt, dass es einen Jäger gibt, der mich häufiger mal besucht, der in dem Wald, wo der Schrein steht, irgendwie umherstromert. Also so ein Waldläufer, Jägertyp.
Wie heißt der?
Er heißt Kalidas.
Kalidas, der Jäger, der bringt dir auch mal vielleicht was zu essen.
Ja, genau, vielleicht, genau, man sitzt dann beim Feuer, ne, unterhält sich dann über die Dinge, die irgendwie passieren und teilt sich irgendwie das Essen.
Der Schrein steht also im Wald, das ist auch schon mal gut zu wissen. Mhm. Okay, ja, Kalidas, der Jäger, wer noch? Wie gesagt, es können auch, kann auch direkt eine Gemeinschaft sein. Das Dorf selber zum Beispiel wäre auch.
Ach, das ist. Oh, das wäre nicht schlecht. Ja, ich hatte gerade überlegt, dass wir so eine hartgesottene Schmiedin haben, die meine Ausrüstung schon das ein oder andere Mal repariert hat. Das fände ich irgendwie ganz schön. Da würde ich auch kurz rausfinden, wie sie heißt. Und sie heißt Ada.
Ada, die Schmiedin, ja. Aber du sagtest schon, das sind beides keine Anhänger deines Gottes. Du bist ja der Letzte.
Ja, genau. Also jetzt, das ist eben jetzt die große Frage. Ne, also man könnte natürlich irgendwie eine Bande knüpfen vielleicht zu dieser Glaubensrichtung. Also das ist vielleicht irgendwie so ein irgendwo vielleicht noch so einzelne Wanderprediger gibt oder sowas. Das wäre natürlich eine Option. Also ob man eine Bande zu der Religion knüpfen könnte. Eine Alternative wäre natürlich das umliegende Dorf, was nicht verkehrt wäre, ne?
Genau, also es müssten schon, eine Bande sind schon Leute, die du schon kennst. Das sind Leute, die dir nicht fremd sind und denen du bereits einen gemeinsamen Hintergrund verbindest. Das Dorf wäre also besser als fremde Wanderprediger irgendwo.
Ich würde das Dorf nehmen, ja. Das Dorf finde ich gut. Da gibt's doch bestimmt auch eine Tabelle für, oder?
Da gibt's natürlich auch eine Tabelle. Es gibt verschiedene Arten, Dorfnamen festzulegen. solltest du da vor dir haben?
Ein schneller Siedlungsname. Zwei Würfe mit dem W100. Wir haben einmal eine 65, das ist finster. Und jetzt kommt die zweite Komponente. 46, das ist Feld, also ist das Finsterfeld.
Finsterfeld? Ist es so finster, ja, weil es an deinem Wald liegt, wo dein,
dein
Schrein drin steht?
Das ist gut. Könnte auch irgendwie ein Ort in Rheinland-Pfalz sein oder so.
Gibt's bestimmt. Wenn ihr das, das Finsterfeld schreibt, hallo, schreibt's in die Kommentare.
Ja. Okay, sehr gut, ja.
Alles klar.
Hab ich notiert.
Das sind deine Bande. Mhm. Natürlich, das hilft mir als Spieler schon enorm, sozusagen einen Ansatzpunkt für die Welt zu finden, vielleicht auch für die erste Spielsitzung oder wenn wir direkt anfangen wollen, gleich zu spielen, wüsste ich schon mal sozusagen, wo ich anfangen kann. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen deine drei Ressourcen. Ja? Das, was deinen Charakter speziell macht, seine besonderen Fähigkeiten brauchen wir jetzt. Und jetzt nimmst du mal das natürlich bereits gedruckt perfekt vorliegende Spielkartenset an 75 Spielkarten zur Hand.
Selbstverständlich, lass mich kurz aus meiner unsichtbaren Schreibtischschublade rausholen.
Ja.
Hier ist sie, ja.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, natürlich, im Grunde sollst du die auswählen. Ja, das kannst du machen, wenn du eine Vorstellung schon hast, können wir auch drüber sprechen und sagen, was wäre denn so, und dann können wir zusammen schauen, ob es das gibt. Wenn du jetzt noch gar nicht wüsstest übrigens, was du spielen willst, könntest du es auch andersrum machen. Du könntest auch einfach dich hinsetzen und sagen, ich ziehe jetzt mal drei Karten. Und erst dann überlege ich, was für ein Charakter das sein könnte, der diese drei Karten, diese drei Fähigkeiten in sich vereint. Geht auch.
Ist natürlich nicht schlecht, ja.
Okay, aber wir wissen ja schon, wer du bist. Wir wissen Altus, den letzten Tempelwächter in der Nähe von Finsterfeld. Und wenn ich als Spielleitung das suggerieren darf, es gibt einen Pfad namens Glaube.
Ja, habe ich auch schon gerade hier vor mir, den Glaubenspfad, ja. Das ergibt, glaube ich, Sinn. Da muss man den Namen der Gottheit eintragen und ein Attribut.
Mhm. Wenn du die beiden überlegst, erzähle ich kurz, der Pfad Glaube, wie jeder Pfad oder wie jede Ressource, drei Stufen. Du siehst so, die beiden unteren sind noch weiß. Die kannst du nach und nach freischalten, indem du Erfahrung sammelst und ausgibst. Aber dein erster Spielzug, den du dadurch bekommst, ist, wenn du dein tägliches Gebet sprichst, kannst du dir einen Vorteil verschaffen, das ist ein Spielzug, indem du deine Gottheit um ihren Segen bittest. Falls du das tust, würfelst du das Attribut deiner Gottheit und bei Erfolg erhältst du zwei Momentum. Also du kannst durch Gebete und Segen Momentum bekommen, der dich in deinem Weg stärkt. Wie heißt denn deine Gottheit und was für ein Attribut wird von ihr bevorzugt?
Also ich hätte gesagt, das Attribut wäre Herz. Ich glaube, das passt ganz gut. Und wie er heißt, müssten wir auch auf einer Tabelle auswürfeln. Ich finde das irgendwie ganz nett. Da gibt es hier noch eine Tabelle mit anderen Namen. Mhm. Der Name unseres Gottes 23 habe ich gewürfelt. Haben wir jetzt hier eine Tabelle für Riesen, Varu oder Trolle. Die könnte man natürlich verwenden. Finde ich jetzt aber keinen interessanten Namen. Darum würde ich jetzt einfach mal hier schauen, was auf den Namenstabellen noch sich so befindet.
Eine Tabelle für Albennamen gibt es auch noch. Vielleicht
schönere Namen. Das ist irgendwie ganz interessant, genau. Vielleicht ergibt sich da irgendwas. Ich entscheide mich für den Namen Balatu.
Balatu. Balatu ist eine Gottheit, die offenbar Treue und Mut und Tapferkeit zu schätzen weiß. Was genau jetzt sozusagen die religiösen Dogmen von Balatu sind, das können wir ja noch besprechen. Aber erstmal notierst du das auf deiner Ressourcenkarte.
Ist notiert.
Okay, was bräuchtest du noch für deinen Charakter?
Zweimal. Ja, ich fände es natürlich schön, wenn er mit wenn er eben gerüstet wäre. Das ist ja auch ein Bestandteil der Ressourcen.
Genau, ein Kampftalent namens gerüstet. Und das gibt dir die Möglichkeit, Schaden einzustecken, wenn du deine Rüstung anziehst.
Das finde ich ganz gut.
Du kannst immer, wenn du deine Rüstung anlegst, entscheiden, ob du dich leicht rüstest oder ob du dich für den Krieg rüstest. Letzteres sozusagen macht dich schwerfälliger, aber dann kannst du mehr einstecken. Das kannst du immer auswählen, ob du nur deinen Helm und dein Kettenhemd anziehst oder ob du dich voll hochpanzerst.
Ja, und als letztes hätte ich da noch ein Kampftalent und das wäre dann der Schwertkampf.
Okay, du bist also eher der kriegerische Tempelwächter, nicht so sehr der Priesterkrieger. Du hast also kein Ritual, sondern du willst ein zweites Kampftalent nehmen.
Genau, ich glaube, ich fände es ganz gut, noch ein zweites Kampftalent zu haben. Wie funktioniert das denn in der Zukunft? Kriege ich dann weitere Ressourcen hinzu?
Genau, wenn du Erfahrung sammelst, kannst du weitere Ressourcen dazu kaufen.
Das ist ja nicht schlecht, dann kann man sich dann später, also ne, man sieht den Paladin vor sich, kann sich dann später, je tiefer man vielleicht in diese Religion einsteigt oder so, je mehr man herausfindet, umso größer könnte vielleicht die Erkenntnis sein und umso größer könnte eben dann die Einsicht oder die Verbundenheit mit Balatu sein.
Ich bin gespannt. Der nächste wird also der Schwertkampf. Du
genau.
Sehe ich schon, er hat einen Pfad und zwei Kampftalente gewählt. Das heißt, Daniel möchte, dass hier ein bisschen geklärt wird in unserer Spielsitzung. Das ist gut zu wissen. Und das Schwert sagt dir, wenn du beim Angreifen und Abwehren Momentum verbrennst, darüber haben wir gesprochen, verursachst du plus zwei Schaden. Falls der Kampf weitergeht, erhältst du plus eins auf den nächsten Spielzug. Das ist dann so ein Bonus auf deinen Aktionswürfel, auf deinen Aktionswert.
Es ist absolut faszinierend. Also ich sehe das ja hier auch zum ersten Mal. Ja, also ich bin ja auch nicht so involviert gewesen mit der Herstellung des Spiels. Aber es ist super faszinierend, weil es gibt da noch so Pfade, die in eine völlig andere Richtung gehen. Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel Erzählkunst wählen können.
Oder Tanz.
Und du kannst ja genauso deine Quest im Grunde gestalten. Ja, also du kannst ja die Suche nach der größten Erzählung des Zeitalters oder so machen. Oder eben dir eben einen Platz am Hofe des Königs irgendwie zu suchen, als der große Erzählmeister des Königs oder sowas. Ne? Das geht ja auch. Ja,
absolut. Oder du stellst fest, dass das Pferd, was du geschenkt bekommen hast, dich jetzt am Anfang der Quest oder lange begleitet. Und das kann dann dein Begleiter werden. Und das wird dann ein Teil deines Charakters, deiner eigenen Erzählung. Dann wird das plötzlich das Pferd oder so. Dann hast du
ja, das ist schon sehr faszinierend, ja. Also
wirklich, vielleicht wirklich wird gut. Sogar einst ein Geist eines deiner Ahnen in deinem Schwert wohnen. Dann kannst du den Pfad Ahnenklinge dazu nehmen. Alles möglich.
Wir machen schon ganz gute Spiele, ist ganz nett, ja. Ich mag übrigens auch, dass die Eule der erste Begleiter ist, ist ganz gut.
Sie fängt mit E an. Aber ja. das sind also dann drei Ressourcen. Und jetzt sozusagen kannst du noch notieren, was für Ausrüstungsgegenstände hast du. Das nimmst du einen extra Zettel für, sozusagen, das sind so die üblichen Dinge. Das können wir gleich überspringen. Ich denke, das kriegen die meisten noch hin, außer das ist was Fantastisches, was du mir unbedingt als Spielleiter sagen musst.
Ich, mal abgesehen von dem religiösen Symbol oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, ist nichts, was irgendwie besonders ist. Ne? Also eben so das.
Genau. Spannender für uns wäre jetzt vielleicht, dass wir deinen ersten Eid festlegen. Und zwar denkst du nicht einfach so aus, sondern du denkst dir ein einschneidendes Erlebnis aus. Du standest die ganze Zeit einfach seit Jahren Wache vor diesem Tempel des Balantur. Und irgendwas ist aber passiert, ein einschneidendes Erlebnis, etwas, was dich dazu bringt, ein Ei zu schwören. Und das ist sozusagen der Punkt, wo du beschließt, dass du eine Quest erfüllen musst, wo du Eisen verschworen wirst. Das ist ein entscheidender Punkt, ein schicksalhafter Punkt in deinem Leben. Was ist passiert?
Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Also eine Variante 1 wäre natürlich, Balatu hat irgendwie das ewige Licht in der Höhle oder sowas. Und das ist erloschen. Und das ist eigentlich unmöglich. Wenn das Licht erlischt, dann ist auch der Gott verschwunden oder sowas. Das wäre sozusagen jetzt eine sehr spirituelle Suche. Mhm. Das wäre Möglichkeit 1, die mir gerade in den Kopf geht. Möglichkeit 2 wäre natürlich, dass der alte Priester, der in diesem Tempel gelebt hat, eben gestorben ist. Oder verschwunden ist. Der ist einfach nicht wiedergekehrt von seiner Kräutersuche oder von seiner Audienz beim König oder sowas.
Ich finde das interessanter, weil du gesagt hast, dass du hast erst die Leibwächter-Idee auch gehabt.
Ja, 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 das ist gut.
Musst du vielleicht den Priester, die Priesterin irgendwie, musst du den Leichnam oder die Asche irgendwo hinbringen?
Oh, das ist auch schön, wenn du die letzte Reise dann. Mhm. Das ist gut. Ja, das finde ich sogar noch besser. Ja, der ist verstorben. Vielleicht musste der eben verbrannt dann eben rituell. Und jetzt muss ich die Asche eben irgendwo hinbringen. Das ist gut.
Okay, dann notier dir das als einen ersten Eid.
Vielleicht ins Meer, dann hat man, weil ich mehr im Wald und so, und dann muss ich eben lange Reisen zum Meer.
Ihr kommt ja schließlich auch übers Meer.
Ja, also genau.
Vielleicht müssen wir zurück. Als Spieler habe ich so eine kleine Liste, was macht ein gutes Erlebnis aus? Es muss persönlich sein, das Problem verschwindet nicht von selbst, es ist ein spirituelles Problem. Zeitdruck, hast du unbegrenzt Zeit, das zu tun? Oder wird die Situation sich verschlimmern, wenn du ihn nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt zurück zum Meer bringst?
Ja, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn man so einen Zeitdruck hat, der zwar da ist, aber der jetzt auch nicht so drängt, dass du alles andere auf dem Weg beiseite lässt.
Binnen eines Jahres oder so.
Genau, ich hatte auch gesagt, binnen eines Jahres, ne, das wäre ganz gut, glaube ich, ja.
Dein erster Eid sollte extrem oder episch sein, denn das ist das, worum es uns geht. Und der sollte dich eine ganze Weile begleiten und nicht sofort gelöst werden können.
Ja, hätte ich jetzt gesagt, das ist extrem. Also bei episch hätte ich gesagt, da müsste ich, weiß ich, in das Reich der Toten herabsteigen, um ihnen noch irgendwie die Goldmünzen zu geben, die er vergessen hat oder sowas.
Das schreibe ich mir auf. Vielleicht eskaliert die ganze Sache noch. Stellst fest, diese Quest ist eigentlich nur der Auftakt zu einer epischen Quest, in der es um Leben und Tod und dann Gottheit im Allgemeinen geht.
Vielleicht. Das kann sein. Vielleicht war der Typ ja auch der Gott, ne? Das kann natürlich auch sein.
Das sozusagen notiere ich mir als Spieler nur für eine Möglichkeit.
Das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also das ist echt nicht schlecht.
Aber pass auf, die Charakterschaffung ist jetzt noch nicht vorbei, denn wir steigen gewissermaßen direkt ins Spiel ein mit der Charaktererschaffung. Und zwar schwörst du den eisernen Eid, die Asche des Priesters binnen eines Jahres zum Meer zurückzubringen. Und das Schwören eines eisernen Eides ist dein erster Spielzug in Iron Sworn. Damit beginnt unser Spiel. Das heißt, du hast ihn notiert, ein Quest geben und dann musst du plus Herz würfeln. Du erhältst plus 1, wenn du diesen Schwur gegenüber einer Person oder Gemeinschaft leistest, mit der dich ein Band verbindet. Das geht jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Ist die Frage. Eigentlich hätte dich ein Band verbinden müssen mit dem Toten.
Ja, das ist wahrscheinlich dann klüger. Dann würde ich das austauschen. Vielleicht tausche ich dann.
Ich hätte fast das Dorf rausgenommen.
Ich hatte auch das Dorf gerade überlegt, ja. Ich fände das auch besser, ja.
So als Einsiedler.
Ja, dann wird das nochmal angepasst. Vielleicht geben wir dem Priester auch nochmal einen Namen. Ich habe mir die Liste nochmal angeschaut und ich würde ihn Delos nennen, den Priester.
Delos ist gestorben. Genau. Und das ist interessant bei Iron Sworn, denn deine Bande bleiben auch über den Tod hinaus bestehen. Nur weil Menschen tot sind, heißt es nicht, dass sie für dich und für deine Schwüre weg sind.
Ja, okay.
Sehr also insofern war es, ist glaube ich eine gute Idee, wenn wir das Dorf austauschen gegen den Priester. Denn ich würde es schon für sinnvoll halten, wenn du plus 1 auf diesen Schwur bekommst, wenn du der Tempelwächter
das,
warst.
Ja? Das ist korrekt. Okay, ja. Okay, gut. Dann würfel ich mal. Ja. Also 1W6 und 2W10, richtig?
Richtig.
So, bei den W10ern habe ich einmal eine 8 und eine 7. Beim W6er habe ich eine 5. Und ich habe Herz plus 3. Und ich kriege nochmal wegen der Bande plus 1, richtig?
Das ist richtig.
Dann habe ich insgesamt eine 9 gegen die 8 und die 7. Und das heißt, ich habe es vollumfänglich geschafft.
Absolut, sehr gut. Ein schwieriger Start, aber du hast es geschafft. Ein voller Erfolg. Der Schwur ermutigt dich und dir ist klar, was als nächstes zu tun ist. Du erhältst 2 Momentum. Und das Spiel beginnt, indem du dem folgst, was als nächstes zu tun ist. Was ist als nächstes zu tun? Das kannst du jetzt entweder ausdenken oder du befragst das Orakel oder ich sage es dir als Spielleitung. Je nachdem, wie wir spielen wollen.
Ja. Ich muss sagen, da ist das Orakel einfach ideal, um das nicht zu nutzen. Und dann nutzen wir das Orakel einfach mal.
Da würdest du dann auf Handlung oder Thema würfeln. Das ist auf Seite 174, 175.
Okay, dann würfel ich mal zuerst eine Handlung aus, ja. Das wäre eine 24, das ist entfernen. Und als nächstes kommt dann das Thema, richtig?
Genau.
Das ist eine 70 und das bedeutet das Schicksal.
Jetzt müssen wir überlegen. Man muss Schicksal entfernen. Was könnte das bedeuten für uns?
Eine sehr gute Frage. Ist es das Schicksal, dass ich mich von dem Ort entferne, wo ich bin? Und dann wäre die Frage, wohin muss ich denn gehen?
Das wäre eine Möglichkeit.
Aber ich fände das ganz spannend, wenn ich nochmal auswürfel, wo ich dann hin müsste.
Wir haben Orakel 15 Schauplätze an der Küste. Ist das vielleicht was für dich passt?
Das wäre nicht schlecht, ja. Ich würfel mal was aus. Das ist eine 21. Das bedeutet, das ist ein Schiff.
Also muss die Asche gar nicht einfach an der Küste verstreut werden, sondern du musst ein Schiff finden, was dich aufs offene Meer hinausbringt.
Wahrscheinlich ist das der Weg, den ich gehen muss, ja.
Okay, dann überlegen wir uns, wo könntest du jemanden finden, der so ein Schiff hat und warum sollte diese Person dir helfen? Denn das offene Meer da draußen ist nicht ohne Gefahren. Ja, Seeungeheuer lauern dort vielleicht. Ja, deine Queste beginnt, dass du gen Süden oder gen Küste ziehst, um jemanden zu finden, der manns genug ist, dich mit einem Schiff auf dem Meer zu bringen, um die schicksalhafte Ende deines Priesters auf See zu erfüllen.
Vielleicht muss ich ja auch zu einer Insel fahren. Vielleicht muss ich es gar nicht auf dem offenen Meer machen, sondern es gibt irgendwie so eine ja, weiß ich, wie so eine Avalon-Insel, die sich irgendwo im Nebel befindet, weit draußen an den Küsten der Eisenlande.
Genau, und da gucke ich als Spielleitung jetzt schon mal in meinem Buch und sehe die Wallinseln. Die Wallinseln sind die äußersten Ausläufer der Eisenlande, ein zerklüftetes, gefährliches Archipel. Und naja, aber dafür, darüber unterhalten wir uns vielleicht nächstes Mal, was man eigentlich in den Eisenlanden findet und wohin dann diese Wege führen können, oder?
Ich bin gespannt. Ich finde es immer sehr schön, was sich aus entwickelt aus diesen ganzen Sachen. Und ich kann immer nur wieder sagen, es gibt ganz viele Leute, die mögen keine Zufallstabellen. Die Dinger lohnen sich aber immer. Dann sind wir soweit fertig. Und beim nächsten Mal schauen wir uns ein bisschen an, wie die Eisenlande selbst aussehen und was das für eine Gegend ist.
Und was für Monster ich da finde. Oder zumindest Gegner für dich.
Okay, unsere Vorbestellung läuft noch bis zum 7. März. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, schaut gern mal rein.
Also ich freue mich drauf. Ich werde auch vielleicht noch einen Charakter bauen und vielleicht ziehen wir zusammen auf Queste. Wir werden sehen.
Das könnte ja gut sein. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Thema rund um Sean Tompkins Ironsworn. Bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss.
Intro und Outro dieser Podcast-Reihe stammt von Konrad Rodenberg, der schon für DCC ein fantastisches Intro gemacht hat und hier auch wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wenn ihr mehr von seiner Musik hören wollt, könnt ihr das unter www.kidicarus.de tun. Ich verlinke das Ganze unter dem Artikel. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Intro und das ein oder andere Projekt mit Konrad haben wir auch noch am Laufen. Insofern war es bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr ihn hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.